Jetzt, jetzt.
Kirche, Kultur, Soziales.
Auf Radio Inn mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute an Karfreitag. Ein stiller Feiertag, an dem die Christen an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnern. Ein Tag aber auch, der mit vielen Bräuchen verbunden ist. So gibt es gerade in ländlichen Regionen das sogenannte Ratschen. Das ist alles andere als ruhig, da wird richtig geklappert. Warum und wie solche Ratschen hergestellt werden, das stelle ich euch in der kommenden Stunde vor. Wir erfahren da auch etwas über den besonderen Kreuzweg in Wolnzach oder warum die Passionsblume Passionsblume heißt. Der Karfreitag. An diesem Tag erinnern wir uns an die Kreuzigung von Jesus. In Deutschland ist das ein sogenannter stiller Feiertag. Da ist das Tanzen verboten und es gilt auch andere Einschränkungen, die das öffentliche Leben bestimmen. Doch ganz so still und leise ist der Karfreitag nicht überall. Denn zu diesem Tag gehört in manchen überwiegend katholischen Gegenden in Deutschland das Rätschen, Klappern oder Rappeln, wie es heißt. Christian Thurey berichtet.
Ohrenbetäubender Lärm am Karfreitagmorgen. Das ist der Sound des Karfreitags, denn die Kirchenglocken schweigen, bis am nächsten Tag die Osternacht gefeiert wird.
Es wird gerätscht, weil in der Zeit schweigen die Glocken, weil in der Zeit ja Jesus Christi gestorben ist. Und es gibt auch eine Legende, und zwar, dass die Glocken symbolisch zum Papst nach Rom pilgern und dort vom Papst quasi gesegnet werden.
Erzählt Ministrant Raphael. Genau nach Plan wird am Karfreitag gerätscht. Auf einen großen Holzkasten schlagen Holzhammer, die mit einer Kurbel bewegt werden. Lisa erklärt:
Das soll eben das Leiden von Christi darstellen und auch den Hass von den Menschen.
Krach machen, dass es weh tut, den Schmerz hörbar machen, das ist jedes Jahr die ehrenvolle Aufgabe für die Jungen und Mädchen, die ministrieren. Das Rätschen geht kräftig in die Arme und braucht gut Manpower. Ein Grund, warum es früher oft nur Rätschebuben waren, die an der Kurbel standen.
Ich glaube, es gibt keiner, der danach keinen Muskelkater hat.
Eingraviert in die hölzernen Krachmachinstrumente sind oftmals die Namen von früheren Rätschern, weiß Pfarrer Heinrich Weikert, der den Brauch in seinen Landgemeinden am Neckar in der Gegend um Gundelsheim kennengelernt hat.
Diese Rätsche, die geht offensichtlich von einer Generation zur nächsten. Und es erfüllt die Kinder, die Jugendlichen mit Stolz.
Mit dem Rätschen, Klappern oder Räppeln erinnern die Kinder und Jugendlichen an Karfreitag und Karsamstag zu festgelegten Zeiten an die Gottesdienste und Gebete. Nach getaner Lärmdemo für Jesus bitten sie am Karsamstagabend dann mancherorts noch mit einem Spruch um Ostereier und Süßigkeiten, ähnlich wie beim Sternsingen.
Wir haben geklappert in Gottes Namen und bitten um eine milde Gabe, nicht zu groß und nicht zu klein, damit wir können zufrieden sein.
In Österreich ist 2015 das Ratschen in der Karwoche sogar als nationales immaterielles Kulturerbe anerkannt worden.
Grüß euch in Sankatrein am Ofeneck beim Ratschen.
Im schönen steirischen Almenland.
Corona hatte das Rätschen zuletzt ein bisschen ausgebremst. Aber in diesem Jahr können die Kinder an Karfreitag den heiligen Krach wieder so richtig ankurbeln.
Die Ratschen ersetzen also zwischen Gründonnerstag und der Osternacht die Kirchenglocken. Wir haben es ja vorhin gehört, zumeist sind es Ministrantinnen und Ministranten, die mit diesen Holzinstrumenten zu den Gottesdiensten einladen. Für Ministrantengruppen, deren Ratschen schon in die Jahre gekommen sind oder die keine funktionierende Ratsche mehr haben, aber auch für Pfarreien, die wieder mit der Tradition des Karfreitagsratschens beginnen wollen, für all die hat es einen Ratschenbaukurs gegeben. Die Ministrantenpastoral im Bistum Eichstätt hat ihn angeboten, zusammen mit einem Schreinerbetrieb. Annika Teiber-Groh war für uns dabei.
Holzdübel, Seitenteile, Hämmerchen. Aus diesen Einzelteilen soll heute eine Ratsche entstehen. In Rebdorf bei Eichstätt sind Ministrantinnen und Ministranten aus dem ganzen Bistum Eichstätt zusammengekommen, um zu lernen, wie das geht, damit sie das Holzinstrument zwischen Gründonnerstag und der Osternacht einsetzen können. Christian Dannemann vom Holzkunstatelier Wood Vibes.
Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als die Ratsche wirklich dann selber zu bauen. Und jedes Mal, wenn man an Ostern die rausholt, boah, die haben wir zusammen selber gemacht, da ist unser Logo drauf. Und ich glaube, das ist natürlich für das Team an sich als Ministranten, gibt es nichts Besseres. Und ich persönlich bin auch einfach mit der Kirche eine enge Verbindung. Und ich finde es schön, solche liturgischen Objekte auch dann selber herzustellen im Endeffekt.
Das Ratschen ist ein alter Brauch, dessen Ursprünge bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen. Früher war die Kirchenglocke noch viel stärker zur Strukturierung des Tages nötig. Wenn sie zwischen dem Gloria am Gründonnerstag und der Osternacht verstummte, fehlte etwas. Dreimal täglich zu den Gebetszeiten wurde daher in dieser Zeit geratscht. Heute wird die Tradition oft noch von den Minis in den Pfarreien lebendig gehalten. Deswegen dürfen sie nun selbst tätig werden und die vorbereiteten Bausätze zusammenbauen. Damit erreichen sie ein vielfältiges Publikum, berichtet Sarah Heierbucher, Leiterin der Abteilung Jugend.
Was mich besonders freut an diesem neuen Angebot, das wir da geschaffen haben, dem Ratschenbaukurs, ist, dass wir Anmeldungen haben, wo der jüngste Ministrant 8 Jahre alt ist und der älteste 23. Also wir haben tatsächlich irgendwie eine Veranstaltung, wo ein kleiner Mini, der neu anfängt in seinem Dienst mit dabei ist und Spaß hat an diesem Tag und eben ältere Oberministranten auch schon sagen, klasse, wir wollen diese Tradition des Ratschens am Karfreitag aufleben lassen und einfach wieder einführen in unsere Pfarrei, die sich eben auch angemeldet haben.
Die Kinder und Jugendlichen arbeiten mit Leim, Hammer und Bohrer. Immer wieder wird nachgemessen, ob auch alles gleichmäßig ist. Schreiner Vassili Dankus und Christian Dannemann und seine Kollegen haben genau überlegt, wie sie die Arbeitsschritte verständlich erklären können. Sie begleiten die Gruppen und packen mit an, wenn mal was unklar ist. In einem anderen Raum geht es um den religiösen Hintergrund. Was sind eigentlich die Kartage? Was passiert in der Bibel zwischen Palmsonntag und Ostern? Die Minis dürfen unter der Anleitung von Diözesanjugendpfarrer Corbinian Müller außerdem ein Gedicht verfassen, das zur jeweiligen Kirchengemeinde passt. Bei den Kindern und Jugendlichen kommt das Angebot gut an.
Also mir gefällt es wirklich super, weil es war viel Abwechslungsreiches drin, dass wir zwei Gruppen jetzt hatten. Cooler fand ich jetzt natürlich das Ratschenbauen, was ich auch super fand, dass man da jetzt sein Logo reinmachen konnte, weil das hätten wir zu unserer alten Ratsche ganz sicher nicht gehabt.
Das ist super, die erklären Schritt für Schritt, was man machen muss und man hat eigentlich auch immer einen, der bei einem ist und auch hilft oder was erklärt. Von dem her läuft das eigentlich alles super problemlos ab.
Vielleicht, wenn wir das jetzt sogar mal am Karfreitag und mal vor der Kirche eine Stunde vorher ausprobieren und rumlaufen in der Gemeinde. Mal schauen, wie es ankommt.
Noch ein letzter Feinschliff, dann geht es für die Gruppen nach draußen ins Freie. Eine Andacht bringt nochmal alle Teilnehmenden zusammen und die können ihre Werke präsentieren. Die Ratschen sollen in den Pfarrgemeinden nun regelmäßig vor Ostern zum Einsatz kommen. Dass sie funktionieren, zeigen die Minis jetzt gemeinsam. Mit unüberhörbarem Erfolg.
Ihr hört Radio K1 und die Sondersendung an Karfreitag. Vielleicht ist es euch ja schon mal aufgefallen, heute und auch morgen läuten in den Kirchen keine Glocken. Also genau von dem Zeitpunkt von Jesu Verrat, Kreuzigung bis zu seiner Auferstehung. Manchmal aber schweigen Glocken auch, weil sie kaputt sind, weil sie Risse bekommen haben oder der Klöppel abgefallen ist. Dann sind sie ein Fall für den Glockendoktor Michael Plitzner. Er betreut seine Patienten in ganz Europa und manche von ihnen sind Jahrhunderte alt. Ein alter Job voller Spitzengefühl, Fachwissen und Demut. Sabine Just berichtet.
An zwei Tagen im Jahr fehlt ein ganz vertrautes Geräusch. Es läuten keine Glocken. Und zwar von Karfreitag bis Karsamstag. Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag, erklärt der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
Wo keine Glocke läutet, wo es keine Schelle in der Kirche gibt, wo die Orgel nicht spielt. Das hat Gründonnerstag alles aufgehört in der Kirche.
Deswegen bleibt es still. Über Ostern fliegen die Glocken nach Rom zum Papst, sagt man auch. Und am Ostersonntag läuten sie dafür umso schöner. Einer, der dafür sorgt, dass das Glockengeläut dann auch wirklich gut klingt, ist Michael Plitzner. Von Beruf ist er Ingenieur. Seine Berufung aber sind Kirchenglocken. Er reist als Glockendoktor mit seinem Team durch ganz Europa.
Und da waren wir unter anderem in Köln an der großen Petersglocke, der größten Kirchenglocke der Welt, oder in Wien an der Pommerin oder Paris, Sacré-Cœur oder in Rom auch an der Papstglocke. Und das sind natürlich schon alles sehr bedeutende und beeindruckende Erlebnisse, aber natürlich auch anspruchsvolle Messungen und anspruchsvolle Orte auch, an denen man dort natürlich unter besonderer Beobachtung auch steht.
Aber was macht man so als Glockendoktor? So eine Glocke kann Risse bekommen. Auch wenn sie winzig klein sind, verändern sie den Klang.
Wenn der Klöppel sanft an die Glocke schlägt, dann kann er das sehr, sehr lange machen. über viele tausend Jahre möglicherweise. Aber wenn er quasi mit voller Wucht an die Glocke schlägt und nicht angepasst ist auf die Glocke, weil es zu schwer ist, weil der Läutewinkel falsch eingestellt ist und eben der Klöppel mit zu großer Energie gegenschlägt, dann wird die Glocke lokal so stark verformt, dass eben dann Risse entstehen.
Plitzner bessert die Risse dann behutsam aus. So behutsam, dass sogar die Staub- und Dreckschicht auf der Glocke bleibt. Was auch schon passiert ist, der Klöppel fällt ab und knallt runter. Dann ist die Glocke nicht nur an den Kartagen still und es muss schnell ein neuer Klöppel her. Weil die Glocken oft Jahrhunderte alt sind, braucht es viel Fingerspitzengefühl, eine Menge Fachwissen und ein bisschen Demut.
Wenn man dann eben an Glocken arbeitet, die aus dem 12., 13. Jahrhundert stammen, dann weiß, das haben also wirklich schon Generationen von Menschen gehört, dieses Geläute. Und ich darf es heute auch hören und darf auch was dafür tun, dass eben auch noch viele Generationen nach mir das hören können.
Karfreitag, ein besonderer Tag. Um 15 Uhr beginnt heute in den Kirchen die Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi mit eindrucksvollen Texten und Liedern. Manchmal aber ist das vielleicht derzeit zu viel und da gibt es auch andere Wege, diese Feier nachzuvollziehen. Andere Wege im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Kreuzweg im Freien. Einen hat meine Kollegin Verena Paulik für uns entdeckt. Es ist der Kreuzweg in Wolnzach.
Ich mag ja solche Wege eben, den Wald entlang und entlang von Hopfengärten. Und wenn man Glück hat, scheint auch etwas die Sonne. Nebenbei, da gibt's was zu entdecken. So wie hier in Wolnzach im Reichental. Dort ist ein Kreuzweg aufgebaut. 9 Kreuze am Wegesrand erzählen vom Leidensweg Jesu Christi. Am Anfang zum Beispiel steht ein geknicktes Holzkreuz, das die Last darstellen soll, unter der Jesu leidet. Ein Stück weiter, da ist sozusagen mein persönliches Highlight aufgebaut, ein großes wunderschönes Holzkreuz mit bunten Händeabdrücken. Sieht wirklich ganz toll aus im Hintergrund der Hopfengarten. Dann geht man weiter den Weg entlang. 9 Stationen sind es. Eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde braucht man. Geht ganz gut zu laufen. Da gibt es dann ein Kreuz mit Nägeln drin, ein Kreuz, das umgefallen ist, wo Steine drauf liegen. Ja, und ganz am Ende, hoch oben am Berg, sieht man schon von Weitem die 3 großen Kreuze mit einem Leintuch. Das Ende der Station. Jesus ist ans Kreuz genagelt. Insgesamt ein schöner Weg zum Laufen. Es kamen mir auch ziemlich viele Leute entgegen, die eben immer mal wieder stehen geblieben sind an den Kreuzen oder einfach nur entlang geschlendert sind. Und ich glaube, alleine das macht schon so ein bisschen nachdenklich, dass man drüber nachdenkt, über die Fastenzeit, über das, was uns eigentlich an Ostern erwartet, weshalb wir Ostern feiern. Ich kann es jedenfalls nur empfehlen, sich einfach mal auf den Weg nach Wolnzach zu machen, das Reichental zu suchen und sich auf Entdeckungstour zu begeben auf den Kreuzweg. Ist wirklich eine schöne Erfahrung gewesen.
Irgendwie praktisch und auch schön. Zu den großen christlichen Festen, da gibt es ja auch immer eine passende Pflanze. Zu Weihnachten natürlich den Tannenbaum, zu Pfingsten die Pfingstrose und jetzt zu Ostern die Passionsblume. An ihrer Blüte lässt sich ablesen, was mit Jesus alles auf seinem Kreuzweg passiert ist. Das weiß Gärtnermeister Mauro Sem. Christian Turei berichtet.
Die strahlenförmige Nebenkrone wird als die Dornenkrone verstanden. Der Fruchtknoten erinnert an den mit Essig getränkten Schwamm. Und die 3 Narben symbolisieren die 3 Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und die 5 Staubblätter stehen für die 5 Wunden.
Und das ist noch nicht alles. Die Passionsblumenblüte symbolisiert noch mehr.
Die Ranken der Triebe wurden den Geißeln zugeordnet. Und die kurze Blütezeit, sie blüht etwa nur einen Tag, nur etwa 9 Stunden der Leidenszeit Jesu zugeschrieben wird.
Auch die 10 Blütenblätter haben ihre religiöse Bedeutung. Sie stehen für die 10 Jünger von Jesus.
Jetzt wird mancher sagen, es waren doch 12. Nein, es waren nur 10 an der Passion beteiligt. Der Judas hat gefehlt, weil er hat ihn verraten. Und Petrus war ebenfalls abwesend, weil er ihn verleugnet hat.
So wie Jesus am Kreuz für die Menschen gestorben ist und ihnen Gutes getan hat, werden die Inhaltsstoffe der Passionsblume auch in der Naturheilkunde für die Menschen eingesetzt. Bei uns im Weinbauklima wächst sie gut. Gärtnermeister Senn hat noch Tipps, wie sie zu pflegen ist.
Im Großen und Ganzen wird sie bei uns, vor allem die Incarnata und auch die Kerolea, werden bei uns in den Baumschulen, Gartenzentren als winterharte Pflanze angepriesen. Aber ich habe mal einen Gärtnerkollege gehabt, der hat gesagt, wenn sie im Winter hart ist, dann ist sie nicht mehr winterhart, dann ist sie schon kaputt. Aber bei uns im Weinbauklima kann man sie ohne weiteres an einer warmen Hauswand, an einem warmen Ort im Freiland auspflanzen. Wächst, macht Routen bis zu 5-6 Meter den ganzen Sommer über, stirbt dann im Herbst ab, dann wird sie abgeschnitten, so etwa 20 cm über der Erde, leicht angehäufelt und mit einer ca. 20 cm starken Laubschicht überdeckt.
Gärtnermeister Senn ist ganz begeistert von der Passionsblume.
Die Passiflora kann von ihrer Schönheit aus sogar süchtig machen.
Und wenn er im Ruhestand nicht bloß einen kleinen Garten, sondern ein tropisches Gewächshaus hätte,
dann hätte ich neben anderen Spezialitäten auch die Passiflora. Und zwar nicht nur eine, sondern mehrere Arten, vor allem die besonderen.
Eine ganz besondere Pflanze zu Ostern, die Passionsblume, die auch die leckeren Passionsfrüchte hervorbringt und ihrem Namen, logisch, einem Dominikanermönch verdankt. Das war Christian Turay, er war für uns im Garten Eden unterwegs. Und das war sie auch schon, die Sondersendung am Karfreitag von Radio K1. K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, den findet ihr in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung. Ich wünsche euch noch einen schönen, ruhigen, besinnlichen Tag und wir hören uns dann wieder am kommenden Sonntag, Ostersonntag ab 8 Uhr, der Sonntagmorgen hier auf Radio K1. Ich freue mich auf euch.